schon ein paar Tage vorbei, aber ich habe gedacht, wir schauen uns trotzdem dieses Video an. Ich weiß nicht, wer von euch hat das Video schon gesehen? Wer hat es gesehen? Okay, doch einige. Allein auf YouTube wurde dieses Video über 45 Millionen Mal angeschaut. Wie man das Video jetzt findet, ist jetzt nicht so entscheidend. Oder die Art, wie die Kinder dann kommen. Darum geht es auch gar nicht. Aber ich finde, zwei Punkte in diesem Video kommen ganz toll raus. Und das eine ist diese Sehnsucht des Vaters nach der Gemeinschaft mit seinen Kindern. Also der Vater, der hat so eine große Sehnsucht und er wünscht sich nicht so sehr, dass sein Sohn, seine Kinder und seine Enkel mit ihm Weihnachten feiern. Und es ist ja so, man sieht es ja, so jedes Jahr sitzt er alleine da und die Sehnsucht wird immer größer. Und er wünscht sich nicht so sehr, wie dass er Weihnachten mit seinen Kindern feiern darf. Das ist sein großer Wunsch. Nach Gemeinschaft, nach Beziehung. Und das andere, was mir so gut gefällt, ist dieses, ganz am Schluss, dieses Heimkommen. Es ist Zeit, nach Hause zu kommen. Dorthin zu kommen, wo Gemeinschaft wirklich erlebbar ist. Dorthin zu kommen, wo diese tiefe, echte Gemeinschaft erlebbar wird. Beim Vater. Dort, wo die Sehnsucht gestillt wird. Und ich finde, das zeigt dieses Video doch besonders gut. Beide Punkte, diese Sehnsucht des Vaters und auch dieses Heimkommen, kommen heute in dieser Predigt drin vor. Deswegen habe ich gedacht, zeige ich das Video am Anfang. Und es ist interessant, diese Sehnsucht des Vaters von diesem Vater, das ist genau diese Sehnsucht, die ja Gott auch hat. Also diese Sehnsucht nach uns, nach seinen Kindern. Und diese Sehnsucht, die ist so groß und das ist sein größter Wunsch. Und er wünscht sich so sehr, dass wir nach Hause kommen. Dorthin kommen, eben wo diese Gemeinschaft ist bei ihm, bei Gott. Und das andere, dieses Heimkommen, wo Gott uns heute noch zuruft, hey, es ist Zeit, nach Hause zu kommen. Es ist Zeit, heimzukommen. Dorthin, wo diese tiefe Gemeinschaft erlebbar wird. Beim Vater. In dieser Geschichte, um die es heute geht, da kommen beide Punkte auch drin vor. Es ist eine der bekanntesten Geschichten in der Bibel, oder mit anderen Worten, es ist das bekannteste Gleichnis in der Bibel. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, was wir in Lukas 15 lesen. Und wir möchten uns heute mit diesem Gleichnis beschäftigen. Wir wollen uns heute anschauen, diesen liebevollen Vater, der genau diese Sehnsucht hat, wie dieser Opa hier in diesem Film. Also wir wollen uns diesen Vater anschauen und wir wollen uns die zwei Söhne anschauen. Denn das Gleichnis beginnt in Lukas 15, Vers 11 mit den Worten, ein Mann hatte zwei Söhne. Und wir wollen uns heute beide Söhne anschauen, denn wenn wir uns dieses Gleichnis anschauen, von vorne bis hinten, dann entdecken wir, dass nur dann dieses Gleichnis tatsächlich so in seiner ganzen Komplexität Sinn macht. Denn es geht in diesem Gleichnis um zwei Söhne. Wir wollen uns also anschauen den Vater, wir wollen uns den jüngeren verlorenen Sohn anschauen und auch den älteren verlorenen Sohn. Weil wir werden feststellen, dass nicht nur der jüngere Sohn der Verlorene ist, so wird es ja meistens gesagt, sondern auch dieser ältere Sohn verloren ist. Und das möchten wir uns heute anschauen zusammen. Es ist ja interessant, immer zu schauen, für welche Personengruppe dieses Gleichnis erzählt worden ist. Also wenn wir uns ein Gleichnis anschauen wollen, dann müssen wir schauen, für welche Adressaten Jesus dieses Gleichnis erzählt hat. Vielleicht wissen Sie es, dürfen mal ganz kurz überlegen oder nachschlagen in Ihrer Bibel, das steht nämlich in Lukas 15, Vers 1. Und zwar in Lukas 15, Vers 1, da lesen wir also von den Adressaten. Und das ist wichtig, wenn wir uns dieses Gleichnis anschauen wollen, dass wir diese Adressaten uns anschauen. Und zwar in Lukas 15, Vers 1, da steht, viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute kamen immer wieder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich und schimpften, mit welchem Gesindel gibt er sich da ab? Er setzt sich sogar mit ihnen an einem Tisch. Da erzählte Jesus ihnen ein Gleichnis. Das heißt, Jesus erzählt den Schriftgelehrten, also der christlichen oder der religiösen Elite zur damaligen Zeit. Die Leute, die verantwortlich waren für die Gottesdienste. Die Schriftgelehrten und Pharisäer, die kommen zu Jesus und sie beklagen sich. Sie sind zornig, sie sind wütend, sie sind frustriert, weil die Zolleinnehmer und die anderen verrufenen Leute zu Jesus kommen. Was ist das Problem von ihnen? Diese Leute, die kommen nicht in ihre Gottesdienste. Die kommen nicht zum Beten zu ihnen. Aber zu Jesus kommen sie. Jesus so als irgendwie als magischer Anlaufpunkt für diese Leute. Und das ist natürlich denen ein Dorn im Auge. Und sie regen sich darüber auf. Und noch viel schlimmer, Jesus setzt sich mit ihnen an einen Tisch. Er verbringt Zeit mit ihnen. Und damals war es ja so, sich an einem Tisch mit jemandem zu setzen, hieß, ich verbringe gern mit dir Zeit und ich respektiere dich. Und das war natürlich denen ein Dorn im Auge. Und als Antwort auf ihre Wut und auf ihren Frust erzählt Jesus also ihnen dieses Gleichnis. Und wir starten auch mit diesem Gleichnis und behalten mal im Hinterkopf, dass Jesus für die Pharisäer und Schriftgelehrten dieses Gleichnis erzählt hat. Wir starten mit dem Gleichnis, mit dem ersten Teil, mit dem jüngeren Sohn. Der ist ja uns so ein bisschen bekannter. Und zwar geht's los, eines Tages, da kommt dieser jüngere Sohn zum Vater und der sagt, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe ausbezahlt haben. Dann lesen wir, da teilte der Vater sein Vermögen unter ihnen auf. Nur wenige Tage später packte der jüngere Sohn alles zusammen, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich alles, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld. Der jüngere Sohn. Er kommt zum Vater mit dieser außergewöhnlichen Bitte und sagt, ich möchte jetzt schon meinen Anteil am Erbe. Diese Frage oder diese Aussage, das war eine tiefe Respektlosigkeit gegenüber des Vaters. Es war eigentlich ein Schlag ins Gesicht, denn diese Aussage heißt nicht anderes wie, ich wünschte mir, du wärst schon tot. Ich bin zwar an deinem Geld interessiert, aber an dich, also mein Vater, bin ich nicht interessiert. Normalerweise war es eben so, dass wenn ein Vater zwei Söhne hatte und er starb, dann bekam der Ältere 2/3 und der Jüngere 1/3 vom Erbe. Aber das war halt eben, nachdem er gestorben ist und nicht, ja, so wie in der Geschichte hier, dieser lebt ja noch. Also eine tiefe Respektlosigkeit. Und normalerweise wäre jetzt so, dass die Familie diesen Sohn rausschmeißt aus der Familie. Und auch die Nachbarn, die würden das alle verstehen, weil das wäre eigentlich normal. Aber wir sehen hier zum ersten Mal den liebenden Vater, der so ganz anders ist, der tatsächlich sein Vermögen oder sein Erbe diesen jüngeren Sohn schon auszahlt. Es ist interessant, das Wort für Besitz, das ist das griechische Wort für Bios. Bios bedeutet ja Leben. Man geht also davon aus, dass der Besitz des Vaters vor allem im Land war, also in Fläche, in Land und Boden. Das bedeutet, der Vater muss, damit das Geld flüssig wird, erstmal sein Land verkaufen. Und ich glaube, das war nochmal ein schwieriger Schritt. Es ist anders wie Bargeld einfach so geben, sondern auf einmal ist dieses Land, und es war viel Land, denn dieser Vater, dieser Patriarch ist es, der war sehr reich, er hatte viel Land und auf einmal wird es deutlich weniger. Und ich glaube, das war nochmal so ein schwieriger Schritt, wirklich das Land zu verkaufen und das Geld dem jüngeren Sohn zu geben. Und dann geht die Geschichte weiter, er
geht. Er verlässt den Vater, was ja nichts anderes bedeutet wie: eigentlich für das echte Leben brauche ich meinen Vater nicht. Ich weiß selber, wie das Leben funktioniert. Ich brauche meinen Vater nicht. Und dann geht er eben weg und sicherlich hat er ein gutes Leben. Er hat viel Geld, er hat viele Freunde, er feiert tolle Feste, er ist überall dabei, er kann sich alles leisten, was er will. Sicherlich hat er in dieser Zeit ein gutes Leben, gar keine Frage. Aber da gibt es nur ein Problem. Er gibt sein Geld aus, das Geld wird immer weniger, aber es kommt keins nach. Irgendwann ist das Geld dann auch weg. Und wie es halt so kommen muss, genau in der Zeit, wo sein Geld dann weg ist, kommt eine Wirtschaftskrise in Form von Hungersnot. In dieser Zeit brach eine große Hungersnot aus. Es ging ihm sehr schlecht. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre. Aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Ja, als Jude landet er dann dort zwischen den Schweinen, zwischen Dreck und Gestank. Am Dreck angekommen, da ändert erst mal seine tolle Geschichte. Und es geht ihm gar nicht gut. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen. Aber ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen: Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Aber kann ich nicht als Arbeiter bei dir bleiben? Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Umgeben von diesem Dreck, von diesem Gestank, dort kommt er plötzlich zur Besinnung und er sagt sich: selbst in Arbeitern geht es besser wie mir hier. Und umgeben von diesem Gestank und von dem Dreck und den Schweinen, da fängt er an, eine Rede einzustudieren. Denn er möchte ja nichts Falsches sagen. Er entschließt sich, zurück zum Vater zu gehen und fängt zwischen den Schweinen an, seine Rede einzustudieren, was er sagen möchte. Und dann macht er sich auf, zurück zu seinem Vater. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und dann sagt der Sohn seine einstudierte Rede auf, aber der Vater unterbricht ihn. Der Vater unterbricht ihn. Er will gar nichts davon wissen. Sondern der Vater befiehlt seinen Knechten: beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und gebt es meinem Sohn. Bringt auch einen Ring und Sandalen für ihn. Schlachtet das Mastkalb. Wir wollen essen und feiern. Mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Die Geschichte geht weiter und es kommt so ganz anders, wie wir das uns vorstellen. Und es gibt so ein paar so erstaunliche Dinge in diesem Text. Der Vater sieht seinen Sohn von Weitem. Wie sieht man jemanden von Weitem? Man sieht ihn nicht, wenn man irgendwo sich im Haus befindet, sondern am höchsten Punkt des Hauses, an der höchsten Stelle und wenn man jeden Tag auf seinen Sohn wartet. Das Bild, was uns hier gezeigt ist, was hier uns gezeigt wird, ist nicht das Bild von einem Gott, der uns den Rücken zudreht und sagt: ja, ich warte mal, irgendwann kommt der schon her und in mein Gesicht fällt und dann mache ich was. Sondern das Bild, was uns hier gezeigt wird, ist ein Gott, der auf uns wartet, der nach uns Ausschau hält. Und dann, als er ihn sieht von Weitem, da rennt der Vater ihm entgegen. Im Orient, da war es üblich, dass das Familienoberhaupt, der Patriarch, nicht rannte. Das war eine Schande. Der hat sich lächerlich gemacht bei den Nachbarn und bei den Angestellten. Aber das ist dem Vater völlig egal. Er rennt, denn er hat diese Sehnsucht, der hat diese große Sehnsucht nach seinem Sohn. Und diese Sehnsucht treibt ihn an, zu seinem Sohn zu kommen, so schnell wie möglich und ihm dann zu umarmen. Ganz egal, was andere von ihm denken. Diese tiefe Sehnsucht, die treibt ihn. Und als er dann bei ihm ist, da umarmt er ihn und küsst ihn. Jetzt ist es ja so, der Sohn hat eine lange Reise hinter sich, hat sich wahrscheinlich tagelang war er umgeben von Schweinen und Gestank, dass der keinen guten Geruch an sich hatte, davon können wir ausgehen. Aber auch das ist ihm völlig egal, er umarmt seinen Sohn. Und es ist ihm auch völlig egal, dass etwas von dem Dreck, was sein Sohn an sich hat, auf ihn übergeht. Und was ist das für ein Bild? Er umarmt ihn und nimmt den Dreck, der an dem Sohn dran ist, auf sich. Was für ein Bild. Und dann kommt dieser Punkt mit dem Ring am Finger. Das bedeutet, der Vater nimmt seinen Sohn wieder als Sohn auf. Also er setzt ihn in alle Familienrechte wieder ein. In alle. Und er gibt ihm dieses schönste Gewand im Haus. Das schönste Gewand im Haus, das hat dem Vater selber gehört. Und dann beginnen sie dieses große Fest, diese große Feier, und es gab Musik, Tanz, das beste Essen im ganzen Jahr, das Mastkalb, das wurde wirklich nur zu den allergrößten Besonderheiten geschlachtet. Fleisch war damals eh so etwas, was es eh selten schon gab. Und was für ein Tag für diesen Sohn. Er hat ja gewusst, dass es bei seinem Vater mehr als genug gab, aber jetzt erfährt er, dass es bei ihm noch mehr als genug Gnade gab. Was für eine Story und was für ein Vater, für einen liebenden, barmherzigen, gnädigen Vater. Das ist der erste Teil. Wenn sich jemand mit diesem Teil noch weiter beschäftigen möchte, dem empfehle ich, zur Allianzgebetswoche zu gehen, weil da geht es genau um diesen Teil. Jetzt machen wir mit dem zweiten Teil weiter. Der ältere Sohn. Der ältere Sohn. Er kommt von der Arbeit erschöpft nach Hause und sieht, dass irgendetwas Außergewöhnliches passiert sein musste. Er sieht ein hell erleuchtetes Haus, er hört vom Weiten Musik und er ist irritiert, so, okay, stand nichts auf dem Plan. Und dann fragt er einen Bediensteten, was denn los ist? Erstaunt fragte er einen Knecht, was wird denn hier gefeiert? Und der antwortet ihm, dein Bruder ist wieder da. Dein Vater hat sich darüber so gefreut, dass er das Mastkalb schlachten ließ. Jetzt feiern sie ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und bat, komm und freu dich mit uns. Also, als der ältere Sohn erfährt, dass sein jüngerer Sohn wieder da ist und in alle Rechte wieder mit reingenommen wurde, da wird er zornig, da kocht er vor Wut. Er ist frustriert. Und er bleibt vor dem Haus stehen und sagt, nein, ich gehe da nicht rein. Und dann kommt sein Vater nach draußen. Und wie schon in der ersten Szene beim jüngeren Sohn, wo der Vater sich nach draußen begibt, so begibt er sich auch jetzt nach draußen. Das hätte er nicht machen müssen. Aber das ist so, dieser liebevolle Vater, der macht es. Der geht raus. Und dann, voller Zorn und voller Wut, knallt er Junge, der ältere Sohn, seinem Vater diese ganze Wut an dem Kopf. Und er sagt, das ist nicht gerecht, das ist nicht fair. Und er stellt eine Rechnung auf und sagt, all die Jahre habe ich mich für dich geschunden. Ich habe gearbeitet ohne Ende. Ich war immer treu, ich habe immer treu gearbeitet. Und ich bin nicht abgehauen wie mein Bruder. Und habe nicht das Geld verhauen. Aber du hast mir nie, nie irgendein Mastkalb geschenkt oder eine Feier für mich geschmissen, nie. Und er sagt, das ist nicht gerecht, das ist nicht fair. Und wir können es verstehen, gell? Irgendwie ist das tatsächlich nicht so ganz gerecht. Aber das Problem war ein anderes von diesem älteren Sohn. Und ich glaube, da war irgendetwas ganz tief in seinem Herzen, das schon ganz lang da geschlummert ist. Und dieses Ereignis bringt etwas hoch. Was ist das Problem von diesem älteren Sohn? Er hat die Vorstellung, dass sein Vater ihn nur liebt, wenn er alles richtig gemacht hat. Das ist die Vorstellung des älteren Sohnes. Wenn ich alles richtig mache, dann liebt mich mein Vater. Wenn ich Dinge gut tue, dann liebt mich mein Vater. Das ist die Vorstellung des älteren Sohnes. Aber das ist auch die Vorstellung von den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und deswegen ist es entscheidend zu wissen, an wen Jesus dieses Gleichnis richtet. Das ist die Vorstellung der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und deswegen erzählt er eben ihnen von diesem älteren Sohn. Jesus kannte ihre Gedanken und Vorstellungen. Und Jesus, er möchte von den falschen Vorstellungen befreien. Und Jesus möchte auch uns heute von diesen falschen Vorstellungen befreien. Denn oft besitzen wir genau diese Gedanken auch. Und deswegen ist es wichtig, dass wir immer wieder von diesem Gleichnis auch hören, auch wenn wir es schon oft gehört haben. Um es immer wieder neu zu verstehen, um dann in die richtige Spur zu kommen wieder. Und eben wie der ältere Sohn, auch diese religiöse Elite zur damaligen Zeit, so haben wir diese Gedanken im Kopf, dass wir alles richtig machen müssen, damit Gott uns liebt. Und es ist ja in unserer Gesellschaft auch so ein Problem, weil wir kriegen das ja überall gesagt. Das fängt im Kindergarten an und das hört nicht auf. Wenn du gut bist in der Schule, wenn du viel lernst, dann kriegst du die guten Noten. Und wenn du gute Leistung bringst, dann wirst du befördert, dann bekommst du mehr Geld. Das ist in unserem Kopf so drin und deswegen sagen wir das ganz schnell auch in Bezug auf Jesus, auf den Glauben. Wir müssen moralisch leben, in Ordnung leben, damit Gott uns liebt. Und wir müssen viele gute Dinge hervorbringen, damit Gott uns auch wirklich liebt. Und dieser Gedanke, der ist so oft in unserem Kopf drin. Aber wir sehen ja anhand des älteren Sohnes, dass diese Vorstellung falsch ist. Und wir sehen ja auch, dass dieser Sohn tatsächlich genauso verloren ist. Weil er ist ja auch nicht in dieser Feier dabei. Und das, was Jesus hier macht in diesem Gleichnis, er definiert eine neue Art von Verlorenheit. Bei dem jüngeren Sohn, da wissen wir sehr schnell, ja, der ist verloren. Aber bei dem jüngeren Sohn, da wissen wir sehr schnell, ja, der ist verloren. Aber bei dem älteren Sohn, da ist es irgendwie schwierig, weil wir sehen es ja nicht. Der tut ja erstmal nichts Falsches. Die Frage ist, und das ist ganz interessant, was passiert eigentlich in unserem Kopf, wenn wir diese falschen Vorstellungen haben? Und das gibt vor allem zwei Punkte. Also was passiert, wenn wir diese falsche Vorstellung haben, Gott liebt uns nur, wenn wir moralisch leben, nach seinem Geboten strikt einhalten und für ihn Gutes tun? Das eine ist, wir können uns niemals sicher sein, gut genug für Gott gewesen zu sein. Hat Gott mich wirklich lieb? Hat er Freude an mir? Das sind so Fragen, die wir uns stellen werden. Und jedes Mal, wenn in unserem Leben etwas schief geht, da stellen wir uns die Frage, haben wir doch in irgendeinem Bereich in unserem Leben nicht so gut gelebt? Oder hätten wir noch mehr für Gott tun müssen? Im Herzen können wir dann schon längst nicht mehr an einen guten Gott glauben. Und wir können Gott nicht mehr vertrauen. Aber wir werden auch ganz bestimmt in keine tiefe Beziehung mit ihm kommen. Oft bleibt dann nur ein Ausweg. Entweder wir wollen nichts mehr mit Gott zu tun haben, weil wir schaffen es irgendwie eh nicht, oder wir beginnen noch moralischer zu leben. Der zweite Punkt ist, wenn wir diese falsche Vorstellung haben, dass sich der Gedanke in unserem Kopf breit macht, Gott schuldet uns etwas. Er schuldet uns zum Beispiel eine Gebetserhörung oder ein gutes und gesundes Leben. Schließlich haben wir ja seine Gebote gehalten und so viele gute Dinge getan für ihn. Und unser Ziel ist es irgendwie, Gott gegenüber etwas in der Hand zu haben, ihn zu beherrschen, weil wir sagen dann, Gott, nun haben wir so viele Dinge für dich getan, jetzt bist du mal an der Reihe. Das sind vielleicht Dinge, die wir nicht öffentlich aussprechen, aber es sind Gedanken, die wir in unserem Kopf haben, die sich in unserem Kopf breit machen. Also wir sehen, wie groß diese Auswirkung ist, wenn wir diese falschen Vorstellungen in unserem Kopf haben. Und Jesus möchte eben seine Zuhörer wachrütteln von dieser Vorstellung. Und genau das möchte er heute auch. Er möchte uns aufzeigen, dass diese Situation wirklich tückisch ist. Nun gehen wir wieder zurück zu dieser Geschichte und schauen, wie reagiert eigentlich der Vater auf diese harten Worte seines Sohnes. Interessant ist auch, dass im Griechischen das Wort Sklave auftaucht. Das heißt, der ältere Sohn, das sieht sich als Sklave seines Vaters. Also die Frage jetzt, wie geht der Vater, der liebende Vater, mit dieser falschen Vorstellung und mit dieser falschen Vorstellung von Beziehung? Der Vater antwortet ihm: Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Was ich habe, gehört auch dir. Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Was ich habe, gehört auch dir. Schon in den ersten zwei Worten finden wir die Antwort. Mein Sohn. Denn der Vater sagt ihm, du bist nicht ein Sklave, du bist nicht mein Sklave, du bist auch nicht ein Angestellter von mir, sondern du bist mein Kind. Du bist mein Sohn, du bist mein geliebtes Kind. Ich liebe dich, weil du mein Sohn bist, weil du mein Kind bist. Ich finde es zwar toll, wenn wir zusammen arbeiten und ich genieße es, aber das ist nicht der Grund, warum ich dich liebe. Und genau das Gleiche sagt Jesus uns heute auch zu. Interessant, der Sohn sprach ja auch von einer Ziege, die er auch mal gern bekommen hätte, oder eine Feier. Und der Vater hätte ja genau auf diese Aussage auch reagieren können. Ja, hier hast du deine Ziege und morgen feiere ich für dich ein Fest und dann kriegst du nicht ein Mastkalb, sondern zwei Mastkälber. Aber er tut es nicht. Er reagiert ja nicht auf dieses, ich hätte auch gerne mal eine Ziege gehabt und mit meinen Freunden gefeiert. Wir hören diesen Satz nicht. Warum tut er das nicht? Warum tut dieser Vater das nicht? Er tut es nicht, weil er seinen Sohn somit zu einem Knecht, zu einem Arbeiter gemacht hätte. Zu einem Knecht, dessen Dienst eben entscheidend ist und nicht sein Sein. Und er wäre auch kein Erbe, sondern nur ein Tagelöhner. Der Unterschied ist riesig. Und nochmals, auch wir sind Gottes Kinder, Söhne und Töchter. Und wir sind eben nicht seine Knechte, Arbeiter oder Sklaven. Für immer und ewig sind wir seine Kinder. Als Arbeiter wären wir übrigens auch austauschbar. Aber wir wären nicht austauschbar als seine Kinder. Kind sein bedeutet ja nicht, dass alles klappt oder es keine Schwierigkeiten gibt und alles nach Plan läuft. Kind sein bedeutet eins: unersetzlich zu sein für Gott. In unseren Gaben und Aufgaben, da können wir vielleicht schon ersetzlich sein, aber nicht in unserem Wesen. Wir sind Gottes Söhne und Töchter. Wir können nicht ausgetauscht werden. Aber wir können auch nicht entlassen werden. Arbeiter, Knechte, die können entlassen werden, aber nicht Kinder. Oder wer von uns oder von euch, die schon Kinder haben, würde auf die Idee kommen, sein Kind zu entlassen? Das Kind schmeißt eine teure Vase um und dann stellt der Vater sich hin, zornig, und sagt: So, jetzt ist genug, jetzt bist du entlassen. Pack deine Sachen und geh. Das ist absurd. Das ist verrückt. Wir entlassen keine Kinder. Merkt ihr, was es bedeutet, Kind Gottes zu sein? Als Kind Gottes können wir nicht entlassen werden. Noch einmal, wir sind Gottes Töchter und Söhne. Er liebt seine Kinder, er liebt uns über alles. Und das ist so eine tiefe Bedeutung von diesem mein Kind, das, was ich habe, das gehört auch dir. Und du bist ja auch mein Erbe, das ist ja auch das Kind eben. Was uns nun alle interessiert zum Schluss: wie hört diese Geschichte auf? Gibt es das Happy End? Wird der Sohn das Angebot seines Vaters annehmen und doch mit zur Feier kommen? Werden sich vielleicht sogar diese zwei Brüder wieder versöhnen? Wie hört diese Geschichte auf? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Eine Geschichte ohne Ende ist irgendwie keine gute Geschichte. Und auch die Deutschlehrer würden das so sehen. Eine Geschichte ohne Ende. Oh. Aber in dieser Geschichte gibt es tatsächlich kein Ende. Wir wissen es nicht, wie es weitergeht. Aber warum ist das eigentlich so? Warum gibt es kein Ende? Zur Wiederholung: für wen wurde diese Geschichte erzählt? Es waren die religiösen Leute. Und Jesus lässt diese Geschichte offen, weil die Geschichte an genau sie gerichtet ist. Jesus sagt nämlich damit aus: die Zolleinnehmer und alle anderen verrufenen Leute, die wissen ganz genau, dass sie mich brauchen. Und die sind auch im Fest schon drinne. Aber ihr sitzt in euren Kirchenbänken und ich weiß gar nicht, ob ihr mich liebt, ob ihr es verstanden habt. Und Jesus lässt genau deswegen diese Geschichte offen, damit auch sie sich zur Feier aufmachen können, damit sie sich entscheiden können. Jesus lässt dieses Ende auch für uns heute offen. Und er fragt uns heute Morgen: bist du eigentlich bei der Feier dabei? Jesus zeigt uns zwei Söhne in diesem Gleichnis. Beide stehen für Verlorenheit. Beide stehen für einen falschen Weg. Die Antwort auf ihre Verlorenheit ist diese Feier. Also die Frage: bist du bei dieser Feier dabei? Und vielleicht ist es ja so, dass du heute Morgen erkennst, dass vielleicht einer der Söhne dich widerspiegelt. Jesus möchte dich herausfordern, zur Feier zu kommen, diesen Weg zu verlassen, umzukehren, zur Feier zu kommen. Die Feier steht für Freude, für Leben und vor allem für die wunderbare Beziehung zu Gott. Diese wunderbare Beziehung mit dem liebenden Vater. Wir alle brauchen Gottes Liebe und Gnade. Wir müssen nichts dafür leisten. Es gibt sie für umsonst. Wir müssen sie halt nur annehmen. Nochmal ganz zum Schluss, dass es sich gut einprägt: wir können uns die Liebe des Vaters nicht verdienen. Er liebt uns, weil wir seine Kinder sind. Und Gott, der Vater, wünscht sich nicht so sehr, wie dass wir das verstehen und in einer liebevollen Beziehung mit ihm leben. Die Bibel ist von vorne nach hinten voll mit dieser Sehnsucht. Aber diese Sehnsucht hört nicht auf, sondern die Sehnsucht ist heute genauso groß. Gott möchte diese tiefe, echte, liebevolle Beziehung mit uns heute haben. Amen. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir für diese Geschichte von den zwei verlorenen Söhnen. Ich danke dir, dass wir die in der Bibel finden. Dass in dieser Geschichte diese zwei Wege aufgezeigt werden, so gut. Was es bedeutet, verloren zu sein. Und Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du immer wieder zu uns sprichst und zu uns rufst, hey, es ist Zeit, heimzukommen. Heimzukommen zu mir, zum Vater. Das wünsche ich mir. Und ich danke dir auch, dass wir in dieser Geschichte so gut sehen, wer du bist und wie du bist. Dass wir dich sehen als ein so liebender Vater, barmherzig und gnädig, der so ganz anders ist, wie wir das uns vorstellen. Und ich danke dir, dass du uns liebst, uns annimmst. Wir sind deine Kinder. Und ich möchte dich bitten, dass diese Wahrheit tief in unser Herz kommt, dass wir deine Kinder sind und dass der Grund ist, warum du uns liebst. Da möchte ich dich bitten, dass diese Wahrheit tief in unser Herz kommt. In deinem Namen möchte ich beten. Amen. Wer sich mit der ganzen Geschichte vom